Ich freue mich riesig hier zu sein. Habe gestern auch die frohe Nachricht bekommen, dass hier in Braunschweig Bombenstimmung ist. Wer war denn betroffen? Ja? Nicht so viele, ja. Die meisten liegen jetzt schon im Bett, ja, die betroffen waren. Um 3 Uhr nachts durften wir, glaube ich, zurück oder so, ne? Ja, ich hoffe, es ist nicht nur Bombenstimmung so jetzt hier irgendwie, ne, sondern Bombenstimmung in unserem Herzen. Ich freue mich riesig auf diese Zeit hier mit euch. Schön, dass du da bist. Und wir haben diese Gebetskonferenz mit diesen Übertiteln beschrieben: Gott genießen ist heute Abend, morgen Gott feiern und am Samstagabend Gott dienen. Und das erste Wort ist immer dasselbe, nämlich Gott. Ja, es geht diese Tage wirklich darum, dass wir eine Ausrichtung kriegen zu ihm hin, dass wir uns auf Gott ausrichten, auf ihn schauen. Und heute Abend darf ich starten mit dem Thema Gott genießen. Ich weiß nicht, mit was du an Gedanken oder Erwartungen oder Emotionen kommst zu so einer Gebetskonferenz. Weil Gebet ist ja irgendwie sowas, das kennen wir ja alle, das machen wir irgendwie auch alle und jeder hat eine Vorstellung, jeder hat irgendwas im Kopf. Wenn ich sag Gebet, dann kommt bei dir irgendeine Assoziation hoch, ja. Die kann positiv oder negativ sein, ja, das kann sein, du hörst es und denkst, ah ja, stimmt, Gebet, das sollte man mehr und ich will mehr oder ich weiß nicht, was bei dir hochkommt. Und es gibt so verschiedene Gebetsparadigmen, also was ein Paradigma, was man denkt über Gebet, was man innerlich für eine Vorstellung haben, was Gebet ist. Und ganz oft ist es uns gar nicht bewusst, aber ich bin im ganzen Land unterwegs, um auch viel über das Thema Gebet zu sprechen, da begegnen mir ganz viele interessante, ich sag mal, Gebetsparadigmen, das heißt Vorstellung davon, was Gebet ist. Also zum Beispiel, was ich ganz häufig erlebe, ist, Gebet ist eine Pflicht. Also Gebet ist was, wenn du Christ bist, dann machst du das. Besonders die, die christlich aufgewachsen sind, sind besonders gefährdet, ja. Man wächst so auf, man macht diese ganzen Gruppen durch und mit Rangern durch den Wald und alles mögliche. Und immer wird einem gesagt, ganz wichtig, Gebet. Und ich weiß nicht, wer das kennt, ja, Gebet war für mich, mein halbes Leben lang war Gebet eine Pflicht, die man als Christ eben zu absolvieren hat. Das machst du halt, ja. Hast verschiedene Pflichten im Haushalt, auf der Arbeit, auch mit Gott, muss man beten. Ein anderes Gebetsparadigma, was mir sehr häufig begegnet, ist, Gebet ist Arbeit. Arbeit fürs Reich Gottes. Wir schaffen was. Und viele Gebetstreffen in unserem Land sehen auch so aus, da treffen sich Leute, die wirklich was für Gott reißen wollen, die was schaffen wollen für Gott. Und dann kommt man zusammen und dann arbeitet man dort im Gebet, ja. Man schafft was. Man hat eine Liste mit 74 Gebetsanliegen. Und die schafft man durch. Und das einzige gute Gefühl, wenn man bei so einem Gebetstreffen ist, wenn es dann vorbei ist. Und man sagt so, bei uns im Süden sagt man, haben wir es geschafft. Ja, also hier würde man sagen, da haben wir etwas geschafft. Aber wir sagen, da haben wir es geschafft, ja. Und das ist ein interessantes Gebetsparadigma. Ich habe neulich eine Frau getroffen, ich war so in der Stuttgarter Gegend, habe ein Seminar gemacht über Gebet. Und in der Pause kommt eine Frau zu mir und sagt, Lukas, ich habe eine Frage, ich habe ein Problem. Ich leite ein Gebetstreffen, das geht eine Stunde. Und wir haben niemand da, der Lobpreis leiten kann, wir haben keinen Gitarristen oder sonst was da. Und deswegen habe ich gedacht, steige ich trotzdem mit irgendwas ein, was die Leute so ankommen lässt. Und da habe ich eingeführt, dass wir am Anfang von dieser Gebetszeit uns einen Vers nehmen und darüber so ein bisschen meditieren. Und jetzt habe ich ein Problem, weil immer wenn wir das machen, das ufert so aus. Und die ersten 20 Minuten können wir gar nichts machen. Weil wir die ganze Zeit nur Gott sagen, wer er ist und vor ihm sind und ihn einladen, uns zu berühren. Und dann haben wir nur noch 40 Minuten zu beten. Wir haben doch so viel, was wir beten müssen. Es gibt doch so viel, was man tun müsste. Und ich musste lächeln. Und ich habe gesagt, weißt du was? Die 20 Minuten, das ist das Eigentliche. Das ist, um was es geht. Aber ganz stark in uns drin ist dieses Gebet, wir müssen was schaffen, was leisten, was machen, es ist Arbeit. Oder auch dieses Gebetsparadigma, das sind besonders die charismatischen Gemeinden ein bisschen infiziert. Gebet ist Kampf. Wir sind im Krieg. Und dann marschieren wir dort 2,5 Stunden auf und ab mit unseren Flaggen. Also wenn du 2,5 Stunden mit deinen Flaggen auf und ab marschierst, ich hab dich lieb, ja, ich... Und wir kämpfen gegen den Teufel und gegen das und gegen jenes. Und natürlich gibt es im Gebet eine Dimension von Kampf und einer geistlichen Welt. Aber ich habe beobachtet, was passiert mit Gebetstreffen und Gebetsbewegungen, die immer im Kampf sind und die immer dagegen sind. Das ist so auslaugend, man brennt so aus und es ist so anstrengend. Und es ist ein Mindset, ein Denken dahinter, wir sind dagegen. Wir sind gegen, was der Teufel tun will hier in Braunschweig. Und da gehen wir dagegen und da heben wir das Banner und da stehen wir dagegen und dann... Was mir auch häufig begegnet, ist so dieses Gebetsparadigma, Gebet als Notwendigkeit. Oder anders ausgedrückt, als notwendiges Übel. Oder anders, als Mittel zum Zweck. Wir müssen halt beten. Irgendwie kam der Herr auf diese seltsame Idee, dass er gewisse Dinge nur tut, wenn wir ihn drum bitten. Also müssen wir halt beten. Und auch wenn du in einem geistlichen Dienst stehst, egal ob jetzt Vollzeit Pastor oder verschiedene Dienste hast, ist man so in der Gefahr, dass es nur noch darum geht, ich bete, weil es eine notwendige Pflicht, ein notwendiges Übel, ich muss es halt machen, damit es funktioniert, damit der Laden läuft. Und was ich heute Abend machen will, ist, ich will euch ein anderes Gebetsparadigma vorstellen. Bei den ganzen Sachen ist nicht alles falsch oder schlecht, aber ich glaube, dass die Bibel uns ein höheres, ein weiteres Gebetsparadigma gibt. Und die Gebetshausbewegung ist nicht einfach nur was, okay, jetzt gibt's halt Gebet nicht nur in meiner Gemeinde, sondern es ist halt übergemeindlich und wir machen das irgendwie zusammen und jetzt machen wir es halt rund um die Uhr und jetzt kämpfen wir halt rund um die Uhr oder jetzt schaffe mal richtig was. Sondern Gebetshaus bedeutet auch ein anderes Paradigma von was ist überhaupt Gebet. Und das gilt, wenn du im Gebetshaus bist, das gilt auch, wenn du in einer persönlichen Zeit bist. Was ist Gebet? Und mein Vorschlag ist, Gebet ist in erster Linie Gott genießen. Gott zu genießen. Und ich will mit euch ein Gebetsparadigma anschauen von dem Gründer des allerersten Gebetshauses. Weiß jemand zufällig, wann das war? Das war so etwa 1000 vor Christus. Der Mann hieß David, König David. Und der hat im Prinzip das erste Gebetshaus gegründet. Was der gemacht hat, ist, er hat ein Zelt aufgebaut, hat da die Bundeslade reingestellt und hat gesagt, so, jetzt stellen wir ein paar Leute an. Hat 4000 Musiker bezahlt, 288 Sänger und die haben dann Tag und Nacht Gott angebetet. Das war so das erste Gebetshaus. Und dieser David, dieser König David, beschreibt im Psalm 27, was seine Lebensvision ist, was sein Antrieb ist, was für ihn Gottes Beziehung heißt, was für ihn Gebet ist. Und im Psalm 27 beschreibt er das und er sagt dort in Vers 4, eins habe ich vom Herrn erbeten und danach trachte ich, danach strecke ich mich aus. Ich will wohnen im Haus des Herrn alle Tage meines Lebens, um anzuschauen die Schönheit des Herrn und nachzudenken in seinem Tempel. Und über den Vers möchte ich heute Abend sprechen, weil da ist ein Paradigma von Gebet drin, was so wichtig ist für dein persönliches Gebetsleben und auch für das, was Gott hier tut. Michael hat vorhin gesagt, es geht darum, dass eine Gebetskultur entsteht hier in den Gemeinden, dass ein Gebetshaus weiter wachsen kann. Und das Wichtigste davon ist, was für eine Vorstellung, was für ein Paradigma haben wir, wenn wir über Gebet sprechen. Und ich möchte uns einladen, das, was David als Gebetsparadigma hatte, kennenzulernen und sich zu eigen zu machen. David sagt, Gott, es gibt eine Sache, die habe ich von dir beten und danach trachte ich. Also stell dir mal vor, du hättest bei Gott so einen Wunsch frei, ja, wie bei so einem Flaschengeist, ja, wo du so einen Wunsch frei hast. Was wäre deine Bitte? So wie bei Salomo, ja, Gott kommt und sagt, oh, gut gebetet, kriegst einen Wunsch frei. Was willst du haben? Und er sagt, gib mir Weisheit. Und Gott sagt, ja, ist gut, da gebe ich dir dann gar noch Geld dazu. Und hier ist König David, der Mann nach dem Herzen Gottes. Er sagt, ich habe einen Wunsch, eine Sache, die ich bitte, eine Sache, nach der ich trachte, nach der ich mich ausstrecke, für die ich lebe, für die ich begehre, wo ich Leidenschaft für habe, nach der ich verlange. Eine Sache. Was wäre das in deinem Leben, wenn du diesen einen Flaschengeistwunsch bei Gott frei hättest? Er sagt, das eine, die eine Sache, die ich haben will, ist, Gott, ich will in deiner Gegenwart wohnen und will deine Schönheit anschauen. Dafür lebe ich. Und König David, der hatte viele andere Dinge auch zu tun, musste ein paar Kriege führen und seine Regierungsgeschäfte am Laufen halten und musste ab und zu vor seinen Söhnen fliehen. Und also hatte ein bewegtes Leben. Er sagt, Das sind alles Dinge, die muss ich tun oder die tue ich und meinetwegen auch gern. Ich bin König oder auch auf der Flucht. Aber eine Sache, für die lebe ich. Ich will in Gottes Gegenwart sein, ihn anschauen. Er sagt, egal wie meine Umstände sind, ob ich gerade der König von Israel bin oder mich vor Saul in der Höhle verkrieche, wofür ich lebe. Gott, ich will dich kennen, ich will dir nah sein. Ob mich niemand kennt und ich sitze dort bei meinen Schafen, weil alle meine Brüder essen sollen und ich bin ganz allein, niemand kennt mich, niemand sieht, wie hingegeben und toll. Wofür ich lebe ist, Gott, ich will dich kennen und ich will dich anschauen. Und das war seine Lebensvision, das war sein Traum, das, wofür er gelebt hat. Und als er dann König war und eine Menge Kohle hatte und eine Menge Einfluss hatte, hat er gesagt, so, 4000 Musiker, 288 Sänger, Zelt, Gegenwart Gottes rein, Tag und Nacht, immer, wir gründen ein Gebetshaus. Aber versteht ihr, das Gebetshaus ist nicht entstanden aus, ah ja, wir müssen was schaffen, Erweckung in Israel. Sein Gebetshaus ist nicht daraus entstanden, oh, wir müssen irgendwie die verschiedenen Stämme, die alle so zersplittert sind und alle nicht einig sind, die müssen wir vereinen, weil wir sind ja ein Israel. Ist auch nicht entstanden daraus, weil gesagt wurde, wir müssen irgendwie eine Pflicht erfüllen, das ist ein notwendiges Übel, Gott will angebetet werden. Nein, da war ein Mann, der gesagt hat, Gott, wofür ich lebe, ist, ich will dir nah sein, ich will dich kennen, ich will dich genießen, ich will deine Schönheit anschauen, dafür lebe ich. Und jetzt bin ich halt gerade zufällig König und kann aus den Staatskassen ein Gebetshaus bauen. Auf den König warten wir noch, aber wir machen es auch ohne König. Aber versteht ihr, das ist das Herz hinter Gebetshaus. Das ist das Herz hinter dem, was sich Gott vorstellt an Liebesbeziehung zu dir und zu mir. Gott wünscht sich, dass unsere Vorstellung von Gebet ist, es ist keine Last, es ist keine Pflicht, es ist keine Arbeit, nicht erst ein Kampf, es ist das, wofür wir wirklich leben. Ich hatte, es ist schon eine Weile her, vielleicht 2 Jahre her oder so, hatte ich eine ganz tiefe Begegnung mit Gott im Gebetsraum. Ich war dort und saß einfach in Gottes Gegenwart und es war so schön, vor ihm zu sein. Und auf einmal habe ich dieses Gebet gebetet, wo ich selber überrascht war. Kennt ihr das, wenn man irgendwas betet und nachdenkt, hui, was habe ich denn da gesagt? Und habe gesagt, Gott, wenn du in meinem ganzen Leben keine einzige Bitte von mir hören würdest, ich wäre jeden Tag wieder hier. Versteht ihr, Gebet geht nicht darum, Mittel zum Zweck, wir wollen jetzt das und jenes, deswegen müssen wir halt mehr beten. Es geht um eine Beziehung, es geht um Genuss. Beten lernen heißt lieben lernen. Beten lernen heißt, ich lerne in seiner Gegenwart zu sein, ich lerne Gemeinschaft zu haben, ich lerne Gott zu begegnen und ihn zu genießen, weil es einfach schön ist. Er sagt, ich will danach trachten, ich mache das zu meiner Lebensvision. Dafür gehe ich, dafür gebe ich alles hinein, dafür bin ich bereit, meine Zeit, meine Kraft, mein Leben. Ihr könnt mir alles nehmen, aber dafür lebe ich, Gott, ich will bei dir sein. Und dann sagt er, Gott, ich will wohnen im Haus des Herrn alle Tage meines Lebens. Und ich glaube, nicht viele haben automatisch so diese Vision von Gottes Beziehung. Viele sagen, eins habe ich erbeten, nämlich, dass ich gerettet werde und in den Himmel komme. Und eins habe ich erbeten, dass der Herr mir hilft in meinem Problem. Und das ist ja richtig und ich verstehe das. Aber David geht weiter und sagt, eins habe ich erbeten, ich will wohnen bei dir. Ich will nicht nur irgendwie eine Gottesbeziehung haben am Sonntag. Ich will nicht nur irgendwie halt meine Pflichterfüllung machen. Nein, ich will jemand sein, der wohnt bei dir, der zu Hause ist bei dir. Wo Gott kein Fremder ist, den ich ab und zu besuche. Oder der Onkel, der mir ab und zu Süßigkeiten zusteckt oder irgendwie mein Problembär, sondern nein, Gott ist für mich der, bei dem ich zu Hause bin. Da, wo ich hin will. Da, wo wenn meine ganze Arbeit und Zeug und dann gehe ich heim und bin da. Er beschreibt einen Lebensstil. Er beschreibt nicht, wir gehen einmal auf eine Gebetskonferenz oder am Sonntag in den Gottesdienst. Er sagt, alle Tage meines Lebens, Gott, sollen damit ausgefüllt sein, dass ich bei dir bin. Dass ich wohne bei dir, dass ich zu Hause bin bei dir, dass ich dir begegne, dass wir Gemeinschaft haben. Und es gibt verschiedene Dinge, die wir tun können, um zu sagen, wir haben einen Lebensstil, wo wir wohnen bei Gott. Aber eine Sache, die so wichtig ist und die so simpel ist und so banal ist, dass ich mich fast nicht traue, sie zu sagen, ist, wir müssen uns Zeit nehmen für Gott. Und das haben wir ja alle noch nie gehört, deswegen ist so ein großes Erstaunen hier im Raum, ja. Aber die Frage ist ja nicht, ob du es gehört hast, sondern ob du es tust. Es geht nicht um, was wir wissen, sondern was wir leben. Und David hat gesagt, ich erwähle das zu wohnen, bei dir zu sein und dafür nehme ich mir Zeit. Und jetzt sagst du, ja, das war der König David und ja, wie auch immer. Wenn ihr den ganzen Psalm lest, wisst ihr, was die Verse davor steht? Da steht Gott, wenn sich Krieg gegen mich erhebt, wenn meine Feinde gegen mich aufstehen, wenn alles drunter und drüber geht, eins habe ich erbeten. Also das war nicht König David, so ganz entspannt in seinem Palast. Und sagt, ah ja, jetzt fällt mir ein, ich will bei dir sein. Sondern es war inmitten von seinem Alltag, inmitten von Krise, inmitten von Herausforderung, sagt er, Gott, ich nehme diese Zeit, ich will wohnen bei dir. Und es sieht bei uns allen anders aus, weil wir alle haben verschiedene Leben. Ja, hier sind manche berufstätig, Familie, kleine Kinder. Das ist enorm heraus. Ich kann dir nicht sagen, wie lebst du das, aber ich mag dich herausfordern. Such einen Weg. Wie kannst du wohnen bei Gott? Und es geht nicht, eine Liebesbeziehung mit Gott zu führen, ohne sich Zeit zu nehmen für diesen Gott. Kommen immer wieder Leute zu mir und sagen, ja, weißt du so, ich nehme keine Zeit mit Gott. Ich bin so immer mit Gott unterwegs. Kennt ihr die? Bist du der? Erstens stimmt es nicht, wenn du ehrlich bist, oder? Also wie viel bist du wirklich die ganze Zeit voll mit Gott? Und zweitens, was ist denn das für eine Beziehung? Also stell dir mal vor, meine Frau, ja? Wenn ich die nie sehen würde, daran habe ich Erfahrung, die hatte 2 Auslandssemester und war eine Weile weg, wenn ich nie sehen würde und ich hätte nur so WhatsApp-Kontakt mit ihr. Ja? Und dann fragt mich jemand, ja, wie geht's eigentlich deiner Frau, wie geht's Katharina? Sag ich, ja, keine Ahnung, seit 2-3 Jahren nicht gesehen. Da würdet ihr mir gleich hier Team F empfehlen, ja? Und mich von der Bühne herunterholen. Und ich sage, nein, alles in Ordnung in unserer Beziehung. Wir haben immer Kontakt. Schreiben immer bei WhatsApp. Das funktioniert nicht. Du brauchst in einer Liebesbeziehung Zeit füreinander, die qualitativ ist, eine Premium-Zeit mit dem anderen. Und wie kannst du dir Zeit nehmen mit Gott? Inmitten von all den 1000 Sachen, wir priorisieren es. Wir sagen, das ist das Wichtigste in meinem Leben und diese Zeiten planen wir uns ein. Und da kommen dann immer meine Freunde, die zu mir sagen, ja, aber mit Gott, da muss ich keine Termine machen. Weil es ist ja eine Liebesbeziehung, sagst du ja selber, ja. Da muss man auch keine Termine machen mit Gott. Da bin ich, dass ich einplane, wann ich bete. Das kann ich so schön sagen, geh einplanen, sagt ihr, gell. Einplanen, es wurde mir gesagt, dass ich so einplanen sag, ich plane. Wisst ihr, wie viele Zeiten ich habe mit meiner Frau, wenn ich mir keine Zeiten einplane? Ziemlich wenig. Weil sie hat einen normalen Job, 40 Stunden die Woche, ist dann tagsüber weg. Abends bin ich weg, am Wochenende bin ich weg. Tja, Weihnachten. Um Zeiten zu haben, planen wir sie ein. Nicht, weil ich sie nicht liebe, sondern weil ich sie liebe, plane ich mir Zeiten ein. Und dasselbe mit Gott. Wenn du sagst, Gott, meine Sehnsucht ist, dich zu kennen, bei dir zu sein, bei dir zu wohnen, nicht nur irgendwie eine Beziehung mit dir zu haben, sondern wirklich jemand zu sein, der vertraut ist mit dir, der nah ist, dann nimmst du dir Zeit und sagst, die marke ich und die nehme ich mir raus und da bringe ich meinetwegen Opfer, aber ich schneide mir das raus, diese Zeit mit dir zu haben. Deswegen liebe ich auch Gebetshaus. Ich habe da feste Zeiten, da muss ich da sein. Egal was ist, ich muss dann da sein, muss dann aufstehen, muss dann hingehen, verlasse mein Haus oder wo auch immer ich gerade bin und gehe an den Ort, wo Gott wohnt. Da besuche ich ihn, in seinem Wohnzimmer, im Gebetshaus. Und wenn du sagst, hey, ich will Gott näher kommen, ich hab viel versucht, ich habe ja schon viel gepredigt über Gebet, habe hoch brillante Predigten über Gebet gehalten. Dann habe ich gemerkt, nein, eigentlich, was die Leute tun müssen ist, nehmt euch Zeit. Und die zweite Sache ist, die David sagt, Gott, ich will bei dir wohnen alle Tage meines Lebens. Warum? Um anzuschauen deine Schönheit. Wofür erlebt es nicht, ich will Zeit mit Gott verbringen, sondern wofür erlebt es Gott, ich will bei dir sein, um dich zu sehen, um dir zu begegnen, um dich zu genießen, um dich zu erfahren, um dich zu schmecken, um dich zu spüren. Und das ist, um was es ihm geht. Und das ist auch so eine schöne fromme Vokabel, ja, wir wollen Gott anschauen. Wie macht man denn das eigentlich? David hat gesagt, ich will nachdenken in deinem Tempel, ich will meditieren über dein Wort, ich will da sein und dich betrachten, deine Schönheit. Und ein Tipp für deine Beziehung mit Gott und für die Zeiten, die du mit Gott hast, sie werden sehr viel schöner, wenn du dich mehr mit ihm als mit dir beschäftigst. Also kennt ihr das? Ich habe so Zeiten mit Gott und da komme ich und dann, gerade die letzten Wochen habe ich Gott so viel gemeckert, habe ich über mich und was nicht passt und was hier und da und das und rum und numm und dann war ich bei den, und das war meistens so Zeiten, wo ich das Gefühl hatte, der Herr sitzt so da und sagt, ja, ich weiß. Also nicht, dass man nicht sein Herz ausschütten darf, aber es ist viel schöner, von sich wegzuschauen, ihn anzuschauen. Und das, was David gemacht hat, das, wofür er gelebt hat, das, warum er Tag und Nacht Lobpreis etabliert hat, damit das Volk Gottes zusammenkommt, um ihn anzuschauen, um auf ihn zu blicken. Und wie können wir das machen? Wie machen wir das ganz praktisch? Das ganz einfache Ding ist, also es gibt verschiedene Wege, wie man Gott begegnen kann und sehen kann, aber das einfachste Ding ist, und es ist mir auch schon fast zu einfach, um das hier mich zu trauen zu sagen, aber wir nehmen dieses Buch hier. Oder deine Bibel-App ist auch in Ordnung. Und dann, was machen wir dann? Dann lesen wir das nicht nur, sondern wir schauen Gott an. Da ist ein Mann hinter den Seiten. Jeder Vers da drin ist so viel tiefer, als er lang ist. Dass jeder Vers ein Ozean, der dich einlädt, ihn zu erfahren. Und so viele von uns, und zu Gebetskonferenzen kommen ja hauptsächlich Leute, die schon jahrelang Christ sind, ja, die sitzen hier und sagen, ja, das kennen wir alles schon. Haben alles schon mal gehört, hat Joe schon über alles mal gepredigt, alles mal gelesen. Die Frage ist ja nie, ob du den Text kennst, sondern ob du den Gott dahinter kennst, ob du es erfahren und erlebt hast. Und es gibt nichts Schöneres, als diesen Gott zu erleben. Und was David gemacht hat, wofür er gelebt hat, ob in der Höhle, ob bei den Schafen, ob in seinem super Gebetshaus mit den super Musikern, egal was er, wo er gelebt hat, wofür er da war, er saß dort, gesagt, Gott, ich bin hier vor dir. Und dann hat er meditiert über dem Wesen Gottes. Und wie kannst du das ganz praktisch machen? Wie könnt ihr das im Gebetshaus machen? Ihr macht das, was dir eine Frau dort gemacht hat. Dass sie so geärgert hat, dass es so viel Zeit in Anspruch nimmt. Genau das macht ihr die ganze Zeit. Ihr nehmt sein Wort und meditiert darüber, sprecht darüber, betet ihn darüber an. Und das ist das Schönste, was es auf dieser Welt gibt. Ist bei Gott zu sein und er begegnet einem durch sein Wort. Wir alle kennen diese Verse. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Oder? Das ist doch ein Ozean, in den du dich reinlegen kannst. Dann nimmst du so einen Vers und kaust darauf rum. Sagt, siehe, ich bin bei euch. Und dann kannst du jedes Wort nehmen oder aus Gebeteform darüber meditieren. Verstehst du, wir kennen alle den Vers, aber ist es in dir eine Sicherheit? Erlebst du das, dass wo immer du bist, dass seine Gegenwart da ist? Erlebst du diese Sicherheit und Geborgenheit, dass der, dem alle Macht gegeben ist, im Himmel und auf Erden, immer da ist? Das verändert deine Einstellung zum Geld, zum Beruf, zur Versicherung, zu allem. Und das ist, was Gebet in erster Linie ist. Wir sind da, dann schlagen wir das Wort auf und dann genießen wir. Ja, aber Lukas, da kommt ja gar nichts bei raus. Ich werde ganz oft gefragt von Leuten, Lukas, ihr macht ja so Gebetshaus und ganz viele Leute sitzen da den ganzen Tag rum und beten. Und wir machen ja relativ wenig Fürbitte bei uns im Gebetshaus. Also auch, aber nicht so viel. Und dann frage ich mich, ja Lukas, was bringt denn das? Und ich bin so ein strukturierter Typ bei sowas, habe da schon mal 18 Punkte, die ich hingeben könnte, ne, was das alles bringt. Aber am liebsten sage ich einfach, nichts. Was bringt Liebe? Aber die Wahrheit ist, dass wahre Frucht im Reich Gottes immer aus Intimität entsteht. Immer aus inniger Gemeinschaft mit Gott. Und jetzt setz dich mal eine Weile hin. Nimm dir mal das nächste halbe Jahr. Meditiere über sein Wort, über wer er ist. Da entsteht wahre Frucht draus. Und du machst es vielleicht weniger. Vielleicht machst du sogar weniger Fürbitte. Vielleicht bittest du weniger. Vielleicht redest du auch weniger über dich. Aber du lernst ihn mehr kennen. Das, wo wahre Frucht draus entsteht. David hat im Psalm 37 mein Lieblingsgebot in der Bibel beschrieben. Da sagt er, in meiner Elberfelder steht, habe deine Lust am Herrn. So wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Habe deine Lust am Herrn. Oder andere Übersetzung, genieße Gott. Und das nehme ich als meine tägliche Bürde auf mich. Das ist mein Lieblingsgebot. Von allen Gesetzen, das ist mein Lieblings. Du bist berufen, Gott zu genießen, das ist deine Pflicht. Das ist die schwere Bürde, die du jetzt mit dir rumträgst. Und alles, was wesentlich ist, alles, was wichtig ist, entsteht daraus, aus dieser Innigkeit, aus dieser Beziehung, aus dieser Gemeinschaft, diesem Genießen, aus diesem Dasein, sein Wort nehmen und einfach ohne Ergebnisse erzielen zu müssen, ohne produktiv sein zu müssen, ohne was bewegen und bewirken zu müssen, einfach sich zu verlieren, in das Gott schön ist. Weil wenn du dich erstmal verliebst in diesen Gott, du wirst unglaublich viel für ihn machen. Weil ein Liebhaber tut immer mehr als nur ein Diener. Ein Diener absolviert seinen Job. So, das ist dein Job, tu das, du machst es, fertig. Wenn du verliebt bist, machst du alles und mehr. Können sich noch manche Waage dran erinnern? Ja? Was man alles gemacht hat? Habe deine Lust am Herrn, Gott zu genießen. Das ist deine Pflicht. Und das ist die Einladung. Und das Schöne ist, es ist nicht nur für David so gewesen. Und es ist auch nicht nur für die tollen Pastoren und Leiter und geistlichen Heroes, sondern das Schöne ist ja, in diesem neuen Bund, den Gott uns gibt, den neuen Bund, den er beschreibt, da gibt es eine Passage drin in Jeremia, wo beschrieben wird, wie dieser neue Bund, das heißt, ich werde mein Gesetz, neue Herz legen. Ihr kennt vielleicht diese Passage, wo verschiedene Verheißungen stehen und da steht ein Satz und es ist so schön. Es heißt, und alle werden mich erkennen, von ihrem Kleinsten bis zu ihrem Größten. Und dieses Wort erkennen ist mehr als so, ah ja, alle werden wissen, wer Jesus ist und fertig, sondern alle werden eine innige Liebesbeziehung zu mir haben. In diesem neuen Bund, den du geschenkt bekommst, wo du, wenn du von neuem geboren bist, reingenommen bist, der Bund hat an sich die Kraft, dich hinzubringen, Gott zu kennen auf eine innige Weise. Und da steht alle, vom Kleinsten bis zum Größten. Also wenn du jetzt heute hier bist und sagst, boah, ich bin irgendwie mitgeschleift worden, Gebetskonferenz, ich bin ganz miserabler Beter und stille Zeit ist bei mir sehr still und selten und ich bin überhaupt ganz schlecht und irgendwie, wenn du sagst, ich bin der Allerschlechteste und Kleinste, hey, das gilt für dich. Der Kleinste im Königreich Gottes, sagt die Bibel, wird eine pulsierende, innige, leidenschaftliche Liebesbeziehung mit diesem Gott haben. Und wenn du hier drin bist und sagst, ich bin der Größte hier, der beste Beter, dann gibt's auch für dich Hoffnung. Alle sind berufen, Gott zu kennen in einer Liebesbeziehung, in der Innigkeit. Und das Einfache ist, jeder kann es machen. Jeder kann sich Zeit nehmen und jeder kann dieses Wort aufschlagen und anfangen, ihn anzuschauen. Und da gibt es 1000 verschiedene Gebetsformen, wie du das machen kannst. 1000 verschiedene Gebetsdinge, was man so, ja, das könnt ihr alles in guten Büchern nachlesen. Das Einfache, was du machen musst, ist sagen, Gott, das ist wirklich, was ich erwähle. Dafür lebe ich wirklich. Das ist meine höchste Priorität. Das ist mein Lebensziel. Ich will dich kennen. Ich will dir nahe sein. Und das will ich euch auch als Gebetshaus geben. Das ist der Vers für die Gebetshausbewegung. Gebetshausbewegung ist nicht, jetzt schaffen wir noch mehr. Jetzt Tumor noch mehr machen, sondern Gebetshausbewegung ist, dass sind Menschen, die sich verlieben in Gott, gerne bei ihm sind. Und was daraus entsteht, ist gigantisch. Ich würde uns gern 2 Minuten geben, jedem für sich, einfach in Stille in diesem Raum, dass du ganz kurz diesen Vers für dich formulieren kannst. David hat gesagt, eins habe ich erbeten, danach trachte ich, will wohnen im Haus des Herrn alle Tage meines Lebens, um anzuschauen die Schönheit des Herrn, nachzudenken in seinem Tempel. Du kannst es trachten für dich formulieren, wie du es formulieren willst. Also zu sagen, Gott, wofür lebe ich? Und neu erwählen. Gott, ich will jemand sein, der dich kennt. Nicht als Nebengeschäft, sondern als das Eigentliche. Mein Dienst, mein alles andere, meine ganzen Hüte, die ich aufhabe in meinem Leben. Ehemann, Vater, das ist alles unter dieser großen Vision. Ich will jemand sein, der Gott kennt. Zweitens, formulier für dich, was heißt für dich zu wohnen? Ganz praktisch. Und drittens, da brauchst du nicht viel beten, aber sag ihm, du willst ihn anschauen und bitte den Heiligen Geist, dich zu lehren, durchs Wort ihn anzuschauen. Das ist so einfach, jeder hier drin kann es tun. Und ich verspreche dir, jeder, der es tut, gehört zu diesem Kleinsten oder Größten, der eine innige Liebesbeziehung mit Gott hat. Ich will dir einfach 2 Minuten geben, wo du das, was du jetzt gehört hast, für dich sacken lassen kannst und empfangen kannst. Gott, ich danke dir, dass du uns einlädst, Männer und Frauen nach deinem Herzen zu sein wie David. Herr, ich für mich, und ich weiß, dass viele heute Abend das auch tun, ich erwähle das wirklich als mein höchstes Gut, als das, wofür ich lebe. Herr, das, wofür ich bekannt sein will, das, für was ich mein Leben, meine Energie reingebe. Ich will jemand sein, der dich kennt. Herr, ich bete, dass du uns hier alle zusammen, jeden Einzelnen, befähigst, wirklich Menschen sein, die nicht nur Bekanntschaft mit dir haben, sondern die wohnen bei dir. Und Heiliger Geist, ich bete, dass du uns lehrst, das Anschauen von Gottes Schönheit, das Genießen, das Empfangen, das einfach Dasein, das in Stille zu sitzen vor dir, weil es nichts zu sagen gibt vor dir, weil du einfach unendlich schön bist, Herr, und jedes Wort es kaputt machen wird. Herr, das ist die Verse zu erleben und zu erfahren, dir zu begegnen. Gott, ich wünsche mir das und ich bete, dass du uns tiefer hineinführst. Und ich bete, Gott, dass das, was du in Braunschweig und Region tust, auch mit dem Gebetshaus, Gott, lass es durchdrungen sein von Liebhabern. Lass es durchdrungen sein davon, dich zu kennen, vor dir zu sein, dich zu genießen. Und Gott, ich bete heute Abend konkret, dass du ja Gedankenfestungen und Paradigmen veränderst und einreichst in unserem Leben, Herr, da wo wir durch unsere Prägung, unser Leben, unsere Kultur, was auch immer, Herr, denken, Gebet ist in erster Linie Arbeit, Leistung, wir müssen was bringen, Herr, wo so innere Antreiber in uns kämpfen wollen gegen den Gedanken, Zeit zu verschwenden zu deinen Füßen. Gott, ich bete, dass dein Erlauber deines Geistes reinkommt, da zu sein und zu genießen. Wisst ihr, warum David der Mann nach dem Herzen Gottes genannt wird? Das, was wir heute Abend angeschaut haben, das ist sein Herz. Gott, das, wofür ich lebe, ich will bei dir sein, deine Schönheit anschauen. Und bevor Jesus ans Kreuz gegangen ist, hat er gesagt, Vater, ich habe noch einen Wunsch. Ich habe noch eine Bitte. Johannes 17 sagt er, Vater, ich gehe dort ans Kreuz und ich gehe den ganzen Weg, aber Vater, ich will was, ich habe Verlangen nach etwas. Nämlich, dass die du mir gegeben hast, dass sie bei mir sind, damit sie meine Herrlichkeit anschauen können. Das ist genau dasselbe Gebet, nur von Gott zum Mensch. David hat gesagt, Gott, ich will in deiner Gegenwart wohnen und deine Schönheit anschauen. Und Jesus hat gebetet, Vater, wofür ich hier sterbe am Kreuz ist, dass die Menschen bei mir sind und meine Herrlichkeit sehen. Jesus will mehr als du, dass du seine Herrlichkeit siehst. Er hat dafür gebetet. Wenn du kommst und ihr Zeit nimmst für Gott, steht Jesus und sagt, oh Vater, du hast sie mir gegeben, hier sind sie bei mir, jetzt zeig ihnen, wie schön ich bin. Dass sie sich verlieben, dass sie mich genießen, dass ihr Herz explodiert von diesem Frieden, dieser Schönheit, dieser Freude, dieser Kraft, dieser Faszination, wer Gott ist. Wisst ihr, was das beste Geheimnis in der Kirche ist? Das, was am meisten verborgen ist, was wir 2000 Jahre kaum erzählt haben. Gott ist schön. Gott ist spannend. Gott ist faszinierend. Gott ist der höchste Genuss. Er ist das Beste, was es gibt. Nimm Gott raus aus dem Christentum. Du willst kein Christentum. Nimm Gott raus aus dem Himmel. Du willst auch keinen Himmel. Glaub mir, es geht um ihn. Er ist, um was es geht. Und Jesus sagt, Vater, ich will, dass sie da sind und das sehen. Und dass sein Gebet über deinem Leben ist, Vater, ich will, dass, setz deinen Namen ein, da ist, wo ich bin und meine Herrlichkeit sieht. Und auf der Reise sind wir alle. Und je mehr wir ihn entdecken und je mehr wir ihn schmecken und je mehr wir ihn sehen, desto mehr entdecken wir haben keine Ahnung, wer er ist. Aber er ist schön. Und da gibt es so viel mehr. Und es macht süchtig. Mit nur guten Nebeneffekten. Ich weiß, ich habe heute Abend nicht viel gesagt, im Sinne von inhaltlich viel. Ich habe gesagt, nehmt euch Zeit mit Gott, schaut ihn an. Aber so wichtig bei dem, was Gott hier tut, beim ganzen Thema Gebet, wir alle kommen mit diesem ganzen Gebetsprägen und wie auch immer, dass wir das ins Zentrum stellen, das ist, um was es geht. Es geht um Gott. Und darum, dass wir ihn genießen und alles andere passiert. Ist das gut? Ist das gut?